Hallo, herzlich willkommen bei DevRadio. Es ist jetzt ungefähr 14 Uhr, also in Wirklichkeit 13 Uhr. Die Uhr geht falsch. Na, auf jeden Fall sind wir pünktlich und das freut mich sehr. Kommt in den Chat. Wir haben eine Homepage, da findet ihr den Chat. Die URL ist www.devradio.de. Dort findet ihr auch später dann nützliche Links zu der Sendung, die wir dann noch reinstellen werden. Und falls ihr doch lieber einen Stream hören wollt, als hier uns über den Äther, dann könnt ihr auch auf den Stream klicken. Und die Telefonnummer zu dieser Sendung findet ihr auch, falls ihr anrufen wollt und Fragen stellen und sowas, die Möglichkeit haben, halt nur die uns live hören. Im Studio sind diesmal wieder der Benny und der Jul.
Hallo.
Abend.
Und ich, genau, der Mev. Unser Thema heute, wie auf der Homepage angekündigt, ist diesmal Brain-Computer-Interfaces. Wir wollen euch erstmal erzählen, was die Teile überhaupt sind. Theoretisch kennt man sie schon aus diversen Science-Fiction-Filmen und Büchern, Neuromancer, Matrix und so weiter. Diese Gehirn- bzw. Mensch-Maschine-Schnittstellen sozusagen, mit denen man zum Beispiel Raumschiffe steuert oder künstliche Augen hat, besser hört und so. Sehr, sehr beliebt.
Tetris spielt
zum Beispiel. Also jeder kennt die Teile eigentlich aus Film und Fernsehen, aber kaum jemand weiß, wie aktuell die Forschung sozusagen da eigentlich schon fortgeschritten ist. Also bei der Recherche zu dem Thema haben wir schon einige Sachen gefunden, die uns eigentlich überrascht haben, dass das schon geht. Da wollen wir euch auch ein bisschen erzählen, was da so läuft und dann eben auch noch einen Überblick über so die grundlegenden Verfahren und so geben. Genau, die Musik hat heute Benny zusammengesucht.
Ja, richtig.
Erzähl mal was, woher und was für Musik ist es?
Also ich habe mich mal wieder bei diversesten Netlabels bedient. Es stammt wieder einiges von eigentlich meinem Lieblings-Netlabel Comfort Stand, das es leider nicht mehr gibt, aber da gibt es trotzdem sehr viel Musik zu entdecken. Wir haben sehr viel rausgebracht und ansonsten von hier und dort ein russisches Netlabel namens Soyuz Records. Die anderen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber das wird man dann auf der Seite sehen können.
Und natürlich wieder Creative Commons Musik. Das heißt, ihr könnt unsere Archive dann runterladen und jederzeit anhören, wenn ihr Lust habt auf tolle Musik. Der Musikstil lässt sich eher exotisch. Ich weiß nicht genau, wie wir das letzte Mal genannt hatten. Bei der letzten Sendung, wo du dabei warst, hatten wir so etwas Ähnliches. Auch ganz nett, ich glaube, es war die BOS. Nee, Meta.
Meta-Dateisysteme
war das. Auch eine sehr interessante Sendung. Ich hoffe, es gibt dazu den Download. Das weiß ich gar nicht sicher. Wenn es ihn gibt, hört euch die Sendung an. So, genug der Einleitung. Spielen wir ein bisschen Musik, damit wir unsere Zettelchen noch ordnen können, wie immer. Und ab dafür. So, ich hoffe, die Musik gefällt euch. Und auch dem unserem Metal-Alex. Grüße übrigens. Brain-Computer-Interfaces. Bevor wir jetzt erstmal erzählen, was es alles gibt, erstmal kurz die Definition, ganz spröde rübergebracht. Brain-Computer-Interfaces oder auch Gehirn-Computer-Interfaces sind Geräte oder Verfahren, die einfach von menschlichen Gehirn und einem Computer herstellen sollen. Also ganz, ganz allgemein gefasst. Was jetzt genau jetzt dann zu so einem Interface gehört und was dann eher schon wieder was anderes ist, wie zum Beispiel Neuroprothesen, künstliche Beine oder so, die eigentlich nicht am Gehirn hängen sollten direkt, darüber lässt sich streiten. Also zum Beispiel haben wir jetzt auch, was wir erwähnen wollten, ist zum Beispiel dieses Cochlea-Implantat. Das ist so eine, ja, für die Leute, bei denen die Cochlea, also die Hörschnecke da, kaputt ist, quasi eine elektrische Variante mit Mikro, die halt dann an den Hörnerv angeschlossen ist. Insofern lässt sich streiten, inwiefern der Hörnerv noch zum Gehirn gehört und inwiefern nicht. Auf jeden Fall ist es eine Grauzone. Dann fragt man sich, wozu möchte man überhaupt einen Computer an sein Gehirn anschließen oder andersrum? Da gibt es verschiedene... Hey, hört auf, meine Amps zu zählen. Ja. Und ihr da draußen auch. Ich streng mich ja schon an. Na gut, man fragt sich, warum möchte ich überhaupt BCI haben? Da gibt es die klassischen Sachen, zum Beispiel von Leuten, die gelähmt sind oder so, dass ich eben die Körperfunktionen wiederherstellen kann, dass die Leute kommunizieren können, vielleicht sogar wieder laufen können, indem sie zum Beispiel künstliche Nerven kriegen oder dass halt die kaputten Stellen überbrückt werden oder vielleicht sogar später mal Gehirnteile durch einen Chip ersetzt werden können, wenn es durch einen Autounfall irgendwie zerstört worden ist oder was auch immer. Man könnte Brain-Computer-Interfaces auch wollen, um die Körperfunktionen nicht nur wiederherzustellen, sondern auch um sie zu verbessern. Das ist dann der Punkt, wo den meisten Leuten, die irgendwie ethisch angehaucht sind, irgendwie eine Gänsehaut über die Leber läuft. Man könnte dann zum Beispiel schärfere Augen machen, stärkere Muskeln, also all die ganzen schönen Sachen, die man aus den Science-Fiction-Filmen kennt. Ob man das will oder nicht, das sei erstmal dahingestellt.
Oder auch einfach einen Computer effektiver bedienen.
Richtig, richtig. Wie oft fragt man sich oder wie oft ärgert man sich darüber, dass der Computer nicht das macht, was man will, sondern nur das macht, was man ihm sagt.
Ja, oder hier Tastaturbatterie leer.
Ja, genau. Tastaturbatterie leer ist auch ein ganz einfacher Fall. Viel cooler wäre es, wenn die Tastatur dann gleich im Gehirn ist.
Ja, nicht mal, ja. Sondern das Gehirn richtig. Ist dann quasi.
Genau. Nicht nur Computerbedienung. Also ich habe im Internet eine Anwendung von diesen BCIs gefunden, und zwar hatte einer auf Basis von EEG, wie die meisten BCIs, einen Browser irgendwie so umgebaut, dass man halt mit dem Gehirn Browser steuern kann. Also nicht nur Pong spielen und solche Dinge. Dann nicht nur Computerbedienung, sondern auch zum Beispiel Flugzeuge und Autos sind vorstellbar. Da hatten wir noch einen Fall, wo die NASA ein bisschen dran rumbastelt mit solchen Interfaces, die zwar nicht direkt am Gehirn, aber schon mal am Unterarm und oder im Gesicht hängen. Genau. Idee von den BCIs ist einfach wie immer die Verbesserung irgendwie des menschlichen Daseins und so weiter und so fort. Genau. Fällt sonst noch was ein? Wofür könnte man BCI gebrauchen? Oder dir?
Ja, blanke Faulheit.
Ja, stimmt, blanke Faulheit. Das ist glaube ich, das ist, Faulheit ist meiner Meinung nach der Faktor quasi, der die Wissenschaft immer am meisten absolut vorangebracht richtig. Hat in der Welt.
Absolut.
Also es ist eigentlich unfair, dass Faulheit hier nicht als Tugend in dieser Gesellschaft dargestellt wird, sondern eher als Untugend. Total ungerechtfertigt, wie ich finde.
Ja, das ist der größte Dienst an der Menschheit.
Ganz genau. Ich hab gesagt, BCI, das sind Geräte, die eine Verbindung von Gehirn zu Maschine oder Computer herstellen. Also Computer muss jetzt nicht ungefähr ein PC sein, es kann auch nur ein einfacher Chip sein oder was auch immer. Verbindung ist relativ allgemein gefasst. Wie Verbindung abläuft, ist dabei also sehr unterschiedlich. Sehr unterschiedlich. Es gibt da, also man kann sie grob einteilen in invasive und nicht invasive Verbindungen. Kann man sich ganz gut vorstellen. Bei invasiv bohrt man was auf, steckt Dinger rein und dann hat man halt eine gute Verbindung, so nach dem Motto wie bei Matrix, wo man sich diesen Dorn irgendwo hinsteckt. Weiß nicht mehr genau wo. Nicht invasiv zum Beispiel sind EEG zum Beispiel, wo ich nicht irgendwie rumschrauben muss. Es gibt dann auch EEG-Varianten, die heißen dann ein bisschen anders, wo die Elektroden dann zum Beispiel unter die Haut kommen oder in den Schädel, aufs Gehirn, glaube ich, aufgesetzt werden. Das weiß ich jetzt nicht genau. Das kannst du dann später dann nochmal ein bisschen genauer erzählen. Invasiv, nicht invasiv haben unterschiedliche Vor- und Nachteile. Das ist das Problem. Also erstmal ist es praktisch an nicht invasiv, dass man jemanden aufschneiden muss und irgendwelche Geräte einführen, was immer ein bisschen kritisch ist, zumal Elektroden sich zersetzen mit der Zeit. Das hatten wir beim Retina-Implantat, dass man die nicht lange tragen konnte. Oder dass eben das Gewebe verletzt wird, weil man nicht gescheit hinkommt. So nach dem Motto, über den Hintern, aus dem einen Nasenloch raus, über das andere wieder rein, da an die richtige Stelle das Auge oder so. Dafür hat das nicht invasiven Verfahren, die wir jetzt auch nennen werden, dann später auch Probleme. Zum Beispiel, weil das Gehirn nur sehr geringe Ströme ausstrahlt. Ich weiß nicht genau, das passende Wort fehlt mir jetzt. Es ist auch sehr schwer, die zu erfassen. Das heißt, man hat meistens sehr großes Rauschen, Hintergrundrauschen von Störströmen und so weiter und so fort. Das heißt, das Signal, das man durch nicht invasive Verfahren kriegt, ist meistens nicht so gut. Dann
schwer zu lokalisieren.
Schwer zu lokalisieren. Dann gibt es auch noch ein Problem mit der Geschwindigkeit. Also man muss ja nicht nur mit EEG versuchen, die Gehirnvorgänge irgendwie zu messen. Es gibt auch andere bildgebende Verfahren, ist da das Stichwort, wo der Benny dann nach der Musik noch ein bisschen was erzählen kann. Die sind dann zum Beispiel zu langsam einfach da. Ein Bild eine halbe Stunde braucht oder so. Und das reicht dann zum Steuern von Flugzeugen oder Autos eher weniger. Beim EEG zum Beispiel geht es dann auch noch das Problem, das Problem der Überlagerung. Das heißt, ich kann relativ schwer lokalisieren, welchen Input ich haben will. Beim Invasiven, da stecke ich einfach die Nadel dahin, wo ich es haben will, habe dann kein Problem, wenn der eine bei einem Grad irgendwie die Nase juckt oder sowas oder er blinzeln muss. Beim EEG zum Beispiel ist das schon eher ein Problem. Da überlagern sich auch die ganzen Signale, Herzschlag und was du alles brauchst. Ich habe jetzt da nichts parat. Blinzeln ist zum Beispiel so eine Sache, dass man da dann nicht genau unterscheiden kann. Man hat einfach den Brei an Daten, da muss man irgendwie was rausfischen. Intelligente Datenanalyse ist, glaube ich, nochmal ein Stichpunkt, wo da irgendwie greift. Genau. Ja, das fällt mir so bei den Verbindungen ein. Wir haben ein paar rausgesucht. Also klassisch, erstmal die nicht-invasiven werden wir behandeln. Da haben wir zum Beispiel EEG und SCP, das ist das Signal vom EEG. Ja, verschiedene.
FMRT.
Genau. Ja, oder das EOG, das Elektro-Okulo- Gramm, ich glaube schon, wo man das, mit den Augen steuert, so nach dem Motto, werden wir euch ein paar nennen. Wir werden euch auch eine Bastelanleitung fürs EEG geben, da hat der Benny eine im Internet gefunden, das Open EEG. Dann später kommen wir dann noch zu einem invasiven Verfahren, da hat der Juul ein Peil ein bisschen mit verschiedenen Chips, mit deren Hilfe man das Nervenzellen mit Silizium quasi kommunizieren lassen kann, wenn es überhaupt Silizium ist.
Grundlagen.
Ja, Grundlagenforschung. Wie
Grundlagenforschung von Neuron-Chip-Kupplung.
Genau, da werden wir noch ein bisschen befragen, was er dazu zu sagen hat. Musik. Genau. Damit er nicht einschlaft, das nächste Lied. Benny, magst du es ankündigen?
Sehr gerne. Das nächste Lied ist von den Weltraumforschern und heißt Karamellkuh.
Karamellkuh ab. Radio, Computer-Gehirn-Interfaces, BCI. Ja, genau. Gut, wir hatten vorhin erzählt, dass es unterschiedliche Verbindungen gibt. Invasive, nicht-invasive, wollen jetzt die nicht-invasiven machen. Wir werden unser Schwerpunkt eben auf das EEG legen, weil da auch das meiste gemacht werden kann, ohne dass man irgendwie so viel dran tun muss. Es gibt aber noch andere Verfahren, Bildgebende, bei denen teilweise Probleme wegen der Zeitauflösung oder so da sind. Die eignen sich zwar dann nicht, um zu steuern, allerdings kann man trotzdem sehen, was so im Gehirn vorläuft und kann das dann eventuell auch interpretieren. Das macht, Benni, fang doch mal an, dann kann ich ja, so genau. lange.
Da kann man tun. Mitunter sogar ganz toll sehen, was im Gehirn passiert. Ich fange mal an mit dem FMRT. Das ist der funktionale Magnetresonanztomograph. Also der Apparat, der Vorgang ist dann die funktionelle Magnetresonanztomographie. Das Ergebnis ist das Tomogramm. Damit haben wir das dann für dich geklärt, Mev.
Ja, mir ist das Wort nicht eingefallen.
Das ist ein wahnsinnig ausgefuchstes Verfahren. Prinzipiell läuft das so, dass wir im Gehirn in den aktiven Zentren erstmal unsere Zellen Sauerstoff bekommen müssen. Die werden über den Blutkreislauf dahin transportiert.
Hoffentlich.
Hoffentlich, normalerweise.
Während des Unterrichts eher weniger.
Und der Sauerstoff steckt in unserem Hämoglobinmolekül. Und der FMRT nutzt den Effekt aus, dass ein oxygeniertes Hämoglobinmolekül, also sprich ein sauerstofftragendes Hämoglobinmolekül.
Also wenn ihr noch euch an den Zeichentrick erinnert, so dass es war einmal das Leben oder so, dann sind das diese kleinen roten Figuren, die weißen Kugeln tragen. Also nicht die dunkelblauen, sondern die weißen, mit denen sie dann immer so gern jongliert haben, weil die so leicht waren. Okay, mach weiter.
Genau, und die, die den Sauerstoff in ihrem Täschchen dabei haben, richten sich in einem Magnetfeld anders aus, als die keinen dabei haben. Und darüber können wir jetzt wunderbar über die Magnetresonanztomographie sehen, wo sich diese Teilchen befinden. Und dadurch kann ich wirklich wahnsinnig genau lokalisieren, wo ist im Gehirn Aktivität. Das funktioniert echt super. Wenn man sich diese Bilder anschaut, da können wirklich dann neuronale Bereiche lokalisiert werden von Gruppen 15 bis 100 Neuronen oder so. Also wirklich ganz, ganz kleine Zentren. Problem bei der ganzen Geschichte ist, diese Blutsache, das ist ein indirekter Faktor. Das ist nicht wie beim EEG, wo ich wirklich messe, irgendwie, wo kommt jetzt der Reiz von meinem Nerv, sondern es ist ein indirekter Faktor, wenn das Neuron aktiv ist, das Blut muss da erstmal irgendwie hingebracht werden und darüber habe ich einfach eine relativ hohe Latenz. Und das ist dann eben die Sache, wo sich der FMRT eben leider nicht zum Echtzeiteinsatz wirklich eignet.
Zumal Dinge, glaube ich, auch relativ groß sind.
Ja, da bist du halt dann in dieser Röhre drin, ne?
Weiß nicht, wer welche das waren. Sagen wir einfach ja. Das ist sehr groß. Es auch größere und kleinere Röhren gibt. Ich kann mir nicht merken, welche
Röhre. Das ist die ganz große, dicke Röhre.
Ah, die ganz große, dicke. Mhm. Okay, ja. Die Leute mit diesem Klock ja, und so.
Das ist ein MRT. Du guckst zu wenig Krankenhaussendungen. Muss mal Dr. House angucken.
Ja. Ja, was es noch so gibt, was aber eigentlich noch weniger als das FMRT verwendet wird für die Aufnahmen, da gibt es einmal das PET, das Positronenemissionstomographie. Das ist auch ein geschicktes Verfahren, hat aber den Nachteil, dass ich erstmal ein Radiopharmakon, also sprich ein radioaktives Kontrastmittel aufnehmen muss. Meistens atme ich das ein oder so, das ist irgendein Isotop von einem Stoff, den ich in meinem normalen Stoffwechsel einbinde. Die werden dann da eingebunden, lagern sich an.
Wie die Radon-Zahnpasta.
Genau.
sowas in der Art. Die lagern sich dann an und das Schöne ist sozusagen, dass diese Stoffe dann bei ihrem Zerfall Positronen emittieren. Positronen emittieren. Die treffen dann über kurz oder lang auf reichlich vorhandene Elektronen, die bei uns überall vorhanden sind. Halt die Klappe.
Entschuldigung.
Schlafmangel. Positronen und Elektronen sind ja Gegenteilchen, das heißt, die annihilieren sich dann gegenseitig. Dabei entstehen dann zwei Lichtteilchen, die in gegengesetzte Richtung abgestrahlt werden. Die können dann aufgefangen werden. Dann kann man wunderbar rekonstruieren, wo da jetzt gerade was los war. Problem bei der Sache ist eben, also einmal, ich brauche dieses Kontrastmittel und dann muss ich wirklich, um ein Bild zu erhalten von dem, was gerade in Anführungszeichen los ist, muss ich das dann ewig rausrechnen. Aha, da wurden jetzt diese Photonen abgestrahlt und so weiter. Also es eignet sich nicht wirklich dafür. Ja, ganz kurz noch ein Verfahren, das sich prinzipiell hervorragend eignen würde für BCIs, aber leider umständlich ist, ist das MEG, das Magnetoenzephalogramm oder der Graph. Ich bin schon fertig.
Gramm kommt aus dem Graph.
Genau, das Gramm kommt aus dem Graph. Und zwar so, wie das Gehirn auch elektrisch abstrahlt, sozusagen, was wir jetzt beim EEG ausnutzen, nutzen wir beim MEG das Magnetfeld aus. Das ist nur noch wesentlich, wesentlich, wesentlich geringer als die elektrische Abstrahlung. Ich habe krasse 10 hoch minus sowieso Tesla-Zahl, die ich nicht mehr auswendig weiß. Jedenfalls verschwindend gering, was zur Folge hat, dass ich erstmal irgendwie Supraleiter-Elektronen auf meinem Kopf kleben habe, mein Kopf sich dann in so einer überdimensionalen, mannshohen magnetisolierenden Trockenhaube befindet, wo das dann aufgezeichnet wird. Also wie gesagt, prinzipiell die Messdaten, die da rauskommen, sind klasse, aber dieser Apparat ist ein Monster. Und ja, schade. Was dann noch übrig bleibt, was eben auch meistens angewendet wird, weil es einfach ist, auch wenn die Ergebnisse nicht immer so toll sind, ist das EEG, mit dem der MEF jetzt weitermacht.
Ah, okay. Ja, das EEG. Na gut, prinzipiell kennt es wahrscheinlich auch jeder, das Elektroenzephalogramm. Man schließt einfach verschiedene Elektroden am Kopf an und dann kann man die Ströme, die da... genau genommen, ich fange mal vorne an. Das Gehirn hat verschiedene Potentialschwankungen, die in der Schädeloberfläche gemessen werden. Und was man macht, ist einfach mehrere Elektroden an bestimmten Stellen anbringen und die Differenz zum Beispiel zwischen diesen Elektroden, die kann gemessen werden. Das ist ein ganz kleiner Strom, der da, ich glaube, es ist ein Strom, ja, ist ja egal, der da fließt. Und das kann man dann als Graph in diesen kleinen, wie beim EKG, diese kleinen Zickzack-Musterchen aufzeichnen. Und was man beim Elektroenzephalogramm, beim EEG normalerweise macht, ist, man tut eben diese ganzen Differenzen nach Frequenzen aufteilen, die ganzen Stromschwankungen nach Differenzen aufteilen. Es gibt dann so ähnlich wie beim Radio, kann man sich das fast vorstellen, verschiedene Frequenzbänder. Es ist nämlich so, dass die verschiedenen Prozesse im Gehirn unterschiedliche Frequenzen entstehen lassen, sozusagen. Da gibt es verschiedene, die Bezeichnung ist nicht ganz eindeutig. Also ich habe meine von irgendeiner Doktorarbeit rausgelesen. Andere, bisschen andere habe ich bei Wikipedia gefunden. Man kann mal grob irgendwie erzählen, welche es gibt. Es gibt da zum Beispiel Alpha, Beta, Delta, Theta Wellen. Die haben unterschiedliche Frequenzen. Die niedrigsten sind, nennen sich SCP. Das hieß Slow, weißt du noch, was es hieß? SCP?
Slow Cortical Potentials.
Genau, das Potenziale, das sind halt sehr, sehr niedrigfrequente Potenziale, die auch erst relativ spät, ein paar Millisekunden bis Sekunden nach irgendeinem Ereignis auftreten. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, das ist auch nicht so weiter wichtig. Das können wir dann später, wenn wir einen konkreten Anwendungsfall haben, nochmal erzählen. Treten sonst bei kognitiven Leistungen, kann man sagen, allgemein auf oder auch bei Entspannung. Dann gibt es noch so für die Brain Interfaces eher uninteressante Wellen, wie zum Beispiel die Delta-Wellen, die gehen so bis 3,5 Hertz, die spielen eine Rolle beim Schlafstadium zum Beispiel. Dann die meisten anderen habe ich jetzt auch nur bei Schlaf gefunden. Was noch ganz interessant ist, sind die Alpha-Wellen. Die hat man, also dieses Muster sozusagen, das hat man auch bei Entspannung, wenn man irgendwie die geschlossenen Augen hat. Also es gibt ein paar Geräte, die arbeiten mit diesen Alpha-Wellen. Was ich auch gefunden habe, was ich ganz interessant fand, wo ich aber jetzt widersprüchliche Informationen habe, die habe ich jetzt allerdings erst vorhin noch gefunden, deshalb erwähne ich erstmal die alte. Und zwar ist das dieser Myh-Rhythmus, das sind so von 8 bis 12 Hertz, der wird auch sensomotorischer Rhythmus genannt. Und zwar treten die auf, wenn man sich auf etwas vorbereitet oder sich etwas vorstellt zu machen. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, ich kratze mir jetzt an der Nase, dann kann man diesen Mu-Rhythmus vorher wechseln. Das ist bei einigen Interfaces ganz toll, bei denen man nicht irgendwie seine Gedanken manipulieren muss, sondern konkret wirklich an links und rechts zum Beispiel denken kann und dann eben der Cursor auch dann wirklich auch links bzw. rechts macht. Da haben wir auch schon dann später verschiedene Designs von den BCIs. Also es ist nicht wirklich so, dass man denkt an Fisch und der Computer zeigt dann einen Fisch irgendwie am Bildschirm.
Oder nicht zwangsläufig.
Ja, dafür wissen jetzt nicht genug über das Gehirn bis jetzt, sondern es gibt dann so grundsätzlich verschiedene Systeme. Also einmal, es gibt ein paar Frequenzbänder oder Wellen, die kann man üben zu steuern. Also man kann sich das irgendwie antrainieren, also das ist dann, glaube ich, die operante Bar-Training-Zeugs, dass man eben bestimmte Wellen aussendet. Wie man das macht, weiß ich jetzt so nicht. Man denkt dann nicht unbedingt an links oder rechts, sondern man kann es dann einfach und dann kann man damit durch vielleicht auch komische Vorstellungen den Cursor bewegen. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist eben, dass man tatsächlich dann eben auch die Beziehung hat von dem, was man denkt und was dann gesteuert wird. Ja, gut. Bei den EEGs gibt es dann noch, hat man oft dieses P300, hört man immer wieder mal, oder auch das P300 BCI, das ist zur Bezeichnung P300, kann ich erzählen. Und zwar sind das eigenes korrelierte Potenziale. Also wenn irgendein Ereignis passiert sozusagen, dann dauert es so bis ein paar Millisekunden, bis eine Sekunde, bis eben dieses Ereignis auftritt und das ist quasi
nicht eigenes. Der Puls ist nicht 300 Millisekunden, woher dann nämlich auch der Name kommt.
Richtig. Der Name von diesen Potenzialen läuft so aus, dass eben der erste Buchstabe Polarität angibt. Also P heißt in diesem Fall, dass es positiv ist, dass man einen positiven Ausschlag hat. Und das 300 ist halt dann die Zeit nach dem Ereignis. Und dieses P300 heißt eben eine positive Auslenkung nach 300 Millisekunden. Und das Besondere an diesem Ereignis ist, dass es eine Rolle bei Erkennen, was, glaube ich, spielt, oder bei bedeutungsdingsbumsigen Dingen.
Ich glaube, es war Wiedererkennung.
Oder Wiedererkennung. Ich habe es nicht mehr genau so in Erinnerung. Ich habe erst neulich erzählt bekommen, dass es auf dem Prinzip auch ein Lügendetektor geplant, gebastelt oder ausprobiert wird, der so funktioniert, dass man einem Verdächtigen verschiedene Bilder zeigt, unter anderem auch das Bild des Tatorts und wenn dann so ein P300 auftritt, kann man dann sagen, aha, so. Naja, funktioniert nicht hundertprozentig, also ich weiß nicht, ob jeder Mensch so ein P300 hat oder wie gut man das auslesen kann und wie lange das Training dafür vonnöten ist, müssen wir mal recherchieren, wer es weiß. wer zufällig so ein, auch so ein BCI schon zu Hause stehen hat und auch schon ein bisschen mitgespielt hat und so, kann uns gerne anrufen. Telefonnummer?
0731 9386 299.
Ach, herrlich.
Ich wollte es schon immer mal sagen. Meth kam mir immer zuvor.
Ja, genau. Das wird unser Running Gag. Das ist eben dieses P300. Genau, mehr fällt mir bei EEG nicht ein. Ja, weißt du noch irgendwas, was man über EEG sagen sollte?
Eigentlich ist es wirklich simpel.
Das war's schon. Ja, richtig. Wir können auch gleich zum Open EEG kommen, an dem Punkt. Und zwar hat der Benny im Internet ein nettes SourceForge-Projekt gefunden, nämlich das Open EEG. Schaut einfach mal auf die Homepage über openeeg.sourceforge.net, also sf.net.
Genau.
Also openeeg.sf.net. Dort findet ihr ein paar Schaltpläne und Software und noch ein Forum und alle möglichen anderen Informationen, eben um so ein EEG zu bauen. Auch sicher mit der Idee, dass man daraus vielleicht auch mal ein BCI basteln könnte. Gut. So viel zu dem. Den Link werde ich dann auch noch auf unsere Homepage setzen. Und da kommt auch gleich wieder der Aufruf. Unsere Homepage www.devradio.de. Dort findet ihr einen Chat. Kommt in den Chat, chattet mit uns. Richtig, da fällt noch nicht eines schon eine Weile her, aber einer hat einen netten EEG-Vergleich gebracht. Ich bin nur zu kurzsichtig, um das zu lesen. Erzähl das mal, Benny. Das fand ich ganz nett. Und zwar, dass der Salazar...
Genau, der erzählte vorhin, dass er mal den Vergleich gehört habe, dass der momentane Stand der nicht invasiven Verfahren, um den Hirnwellen aufzunehmen, also namentlich der EEG, in etwa dem Versuch entspräche, mit einem Mikrofon in einem Fußballstadion die einzelnen Gespräche der Tausenden von Fans zu verfolgen und einzeln rauszubekommen. Das ist vielleicht ein ganz netter Vergleich.
Ja, so schwer kann das schon nicht sein. Das war ein schönes Ende. Hat dann irgendwie an die damalige Zeichentrickserie Captain Future erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr euch auch noch dran erinnert, aber sicher. So lange ist es noch nicht her, oder? Ich weiß gar nicht,
wann war das? 80er. Dem hervorragenden Soundtrack von Christian Bruhn, dem Aufsichtsratsvorsitzenden der GEMA.
Es ist zwar nicht Creative Commons, aber doch gar nicht schlecht, die Musik.
Vergleichsweise.
Aber das war auch nicht schlecht. Das gerade eben das letzte war The Lounge King meets Monsieur Max. Gigantic Spacecraft, also ein unglaublich großes Raumschiff. Und das davor war Super Bus, Finest Morning. Gibt es irgendwas dazu zu sagen?
Schöne Musik.
Schöne Musik. Wir werden, glaube ich, auch mal eine Sendung machen mit Fahrstuhlmusik. Sich auch sehr angenehm, vor allem sehr angenehm am Sonntagmorgen.
Fahrstuhl-Special.
Richtig.
2 Stunden nur so Hammond-Orgel oder Orgel oder billiger sind die Seite.
Das kriegen wir, glaube ich, hin. Zur Not machen wir es selber. Genug Tasten gibt es ja im Studio. Das wird schon irgendwie zum Verdrehen sein. gut. Kommen wir wieder zurück zu unseren Brain-Computer-Interfaces. Es hat mehrere Versuche gegeben, nützliche Informationen aus dem Gehirn oder der Periphere quasi rauszukriegen. Was es noch neben EEG gibt, sind auch solche Sachen wie EMG, EOG und FAP. Die funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip eigentlich. Man hat Elektroden, bappt die irgendwo hin und misst die Ströme. Je nachdem, wo ich die Ströme abnehme, habe ich halt Vor- oder Nachteile. Also zum Beispiel, also um mit dem EMG anzufangen, EMG heißt Elektromyographie. Das holt eben die Ströme nicht vom Gehirn, sondern eben vom Myo, dem Muskel. Und das sind eben auch Scheibenelektronen, die man halt dann dahin bringt, wo man es haben möchte. Und dann werden eben auch eben die Aktionspotenziale unter der Haut liegenden quergestreiften Muskulatur registriert. Wie zum Beispiel Unterarmmuskulatur oder sowas in der Art. Die NASA zum Beispiel hat da mehrere Geräte gebastelt. Findet man auf der Homepage. Ich muss den Link aber noch raussuchen. Ich habe vergessen, mir aufzuschreiben. Da gab es irgendwo auch ein Video dazu, wie man das macht. Zum Beispiel konnte man das nehmen, um ein Flugzeug zu steuern. Das lief relativ einfach eigentlich, um das mal so vorsichtig auszudrücken. man hat es an entsprechenden Stellen, ich weiß nicht mehr genau, Daumenwurzel, an verschiedenen Stellen des Unterarms eben Elektronen angebracht und hat den Piloten einfach mal fliegen lassen. Hat eben die entsprechenden Signale aufgezeichnet und hat den Computer beigebracht, die Bewegungen korrespondieren zu den Flugzeugmanövern quasi zu lernen. Und das Ergebnis war dann, dass man eben ohne Steuerknüppel fliegen konnte. Zumindest in der Simulation. Also wenn du dann die Hand nach unten bewegt hast, dann wusste der Computer, ah ja, das ist die Bewegung, mit der ich nach unten oder hochziehe oder was auch immer, dann konnte man das nachmachen. Warum man nicht gleich einen Steuerknüppel nimmt, ist mir ehrlich gesagt fast ein Rätsel. Aber es hat vielleicht Vorteile, man spart Steuerknüppel. Ich weiß nicht, wenn man das ein bisschen besser baut, ist das vielleicht wirklich nicht schlecht, wenn man nicht nur die Hand benutzt, sondern von mir aus den ganzen Körper mit diesen Dingern verpflanzt und damit dann ein Mac zum Beispiel kann oder so. Das kommt dann ziemlich cool, absolut, ehrlich gesagt, wenn man ein bisschen mehr als einen Steuerknüppel hat. Was ich auch noch gesehen...
Ich meine, wenn der Pilot schneuzen muss oder irgendwas, dann...
Das ist blöd.
Das ist ein grundsätzliches Problem, das ich dann noch bei dem EOGUI ansprechen wollte, bei dem Elektro-Okulograph. Wann ist es ein Steuerbefehl, wann nicht? Beim Flugzeug kann ich den Steuerknüppel einfach loslassen und mir gemütlich in der Nase puppeln, vermute ich mal. Während das mit so einem EEG dann katastrophale Ausmaße annehmen dürfte.
Auch freihändig fahren fällt dann völlig weg.
Ja, richtig. Vielleicht kann man dann so einen Sensor machen, dass wenn man den nicht gedrückt hat, so einen knüppelartigen Sensor, wenn man den nicht gedrückt hat, dann liest das EEG.
So wie die Räuspertaste von Alfred Biolek. Ja? Der hat in seiner Talkshow doch an seinem Stuhl, oder hatte, macht er das noch, einen Räusperknopf befestigt, wo er dann sein Mikro ausschalten konnte.
Das ist praktisch, sowas könnte ich auch gebrauchen, dass ich mal das Mikro ausschalten kann, wenn ich hier...
bevor du sagst.
Genau, wir haben es dann vorgenommen, uns einen Counter anzulegen, der die RPS zählt, die RPS per Second. Ich weiß nicht, bei wie vielen ich inzwischen gelandet bin. Ich versuche wirklich, es zu vermeiden.
Aber ich kann ja mal noch weiter gucken.
Also bei meinem Intro waren es, glaube ich, 19.
19, ja.
In 3 Minuten, das ist schon mal sehr beachtlich.
Ja.
Wenn ich so mit den Werten meiner ehemaligen Lehrer vergleiche, dann ist das schon, passt schon, es ist ein bisschen eine andere Liga, aber es nähert sich schon stark an.
Wir hatten mal einen Kollegen, der hat noch wesentlich öfter R gesagt, haben wir mal mitgezählt, und der hat im Referat, glaube ich, es ging an die 100, ich weiß es nicht, und dann wollte der, dass im PowerPoint eine Folie wiederholt wird, und seine Kollegin hatte Probleme, die Folie wieder herzukriegen, und dann blieb er völlig hängen. Und meinte nur, sicher eine Minute lang, bis die Folie wieder da war, und dann, und dann ging es halt weiter.
Ja, hätte sie PowerPoint mal über ein PCI gesteuert. Tja. So, jetzt haben wir den Bogen wieder geschlossen.
Danke. Jetzt muss ich noch gucken, wo ich denn war. Ach ja, die Steuerung, genau. Das waren so Unterarm-EMGs, Elektromyographen. Ich habe auch ein Bild gesehen, wo man eine Tastatur oder einen Numblock mit den Dingern gesteuert hat. Was es noch alles gibt, weiß ich nicht. Es gibt noch mehrere Varianten, die man dann auf die Schulter, die man auf der Schulter anbringt oder die man die Beine ranbauen kann. Ich glaube, ein praktischer, ich war mir nicht sicher, ob das das EMG war, aber es war ein praktischer Anwendungsbereich. Der hat so gearbeitet bei Schlaganfall mit Epilepsiekranken. Ich glaube, Schlaganfall war es, dass die so einen Stolper, also so Humpelgang haben. Das ist auch irgendwie nervlich bedingt. Und man kann über einen Sensor dann, wenn eben der entsprechende Gehbefehl kommt, noch einen zusätzlichen Impuls geben, dass dann das Knie abgeknickt wird oder so, damit dieser Stolpergang behoben wird. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, ob das jetzt das EMG war oder ob das eher zu diesen anderen Teilen gehört. Ich hab irgendwo aufgeschrieben, wie die Teile heißen. Find's nicht mehr. Es war weg. Okay. Naja, ist ja auch egal. EMG ist das eine. Dann... Ah ja, genau, FES-Interface hieß es. Genau, das war's. Das war eine funktionale elektrische Stimulation. Das war mal ausnahmsweise mal ein Interface in die andere Richtung ins Gehirn, also in die Nerven rein, nicht aus den Nerven raus. Damit kann man, wenn irgendwelche Nerven nicht mehr funktionieren, eben diesen Muskeln, die eigentlich noch funktionieren, elektrische Impulse geben. Mhm. Über ein Implantat zum Beispiel, und gesteuert wird das Implantat über zum Beispiel andere Muskeln. Das heißt, du kannst über die Brustmuskulatur zum Beispiel steuern, dass dein Bein sich bewegen soll oder so. Und da kann man noch ein paar andere Sachen basteln. Also seit den 60er Jahren gibt es diese Teile schon.
Krass.
Genau. Dann, was auch ganz schick ist, was ich nett fand, war die das Elektro-Okulogramm oder der Elektro-Okulograph. Das ist ein anderer Ansatz, wie man Computer steuern kann. Nicht durch Gedanken, sondern durch Augenbewegungen. Ihr kennt es sicher, dass es so Kameras gab, die versucht haben, die Linse zu sehen und daraus auszurechnen, wo auf dem Bildschirm der Bediener guckt und da entsprechend den Cursor zeigt. Das EOG arbeitet so, dass man eben die Differenzen von der Retina und der Hornhaut misst. Und zwar ist es so, dass durch unterschiedlichen Stoffwechselaktivität, ich weiß es nicht genau, eben da gibt es eine Spannungsdifferenz und dieses Potenzial ist parallel zur Blickrichtung ausgerichtet. Das heißt, durch dieses Potenzial kannst du sehen, in welche Richtung du guckst und dann entsprechend das auf dem Rechner umrechnen. Und das Coole daran ist, theoretisch würde ein Auge damit reichen, auszustatten. Man kann aber auch beide Augen nehmen, dann hat man nämlich den Winkel zueinander und kann auch die Tiefe, in die man guckt, bestimmen. Das hat den Vorteil, dass wenn ich auf den Bildschirm gucke, dann registriert das und wenn ich hinter dem Bildschirm gucke, dann ist das Gerät nicht aktiv.
Das ist nicht schlecht.
Wobei das Problem ist, wenn ich zum Beispiel auf einen Bildschirm gucke, der neben dem Bildschirm ist oder auf einen Blumentopf, der neben dem Bildschirm steht, dann ist es die gleiche Ebene und das Gerät würde irgendwas mit den Cursern anstellen. Da gab es dann auch Ideen, dass man registriert hat, dass man auf dem Bildschirm länger guckt, als mal kurz weg oder sowas, dass das dann ausgelassen wird. Klicken gibt's auch noch. Klicken wird in dem Fall natürlich auch gemessen, indem man blinzelt. Das kriegt man auch ganz leicht drauf. Ich habe von der Implementierung gelesen, allerdings ist das schon relativ alt. 93 hat man das probiert. Das war im Science Department der State University of New York. Ich habe hier die Namen Kaufmann, Bandopadhyay und Shaviv. Also Kaufmann mit einfachen N. Die haben das relativ einfach zusammengebaut. Also solche EOGs gibt es zu kaufen, habe ich im Internet gesehen. Was sie kosten, weiß ich nicht. Es sind wohl auch noch nicht so viele Störwellen und so, die es da gibt. Und die Analog-Digital-Konverter haben sie sich auch irgendwie selber zusammengebastelt und die Verarbeitung halt auch gemacht. Und das hat einigermaßen funktioniert. Es gab zwar diverse Probleme, die ich mir jetzt nicht aufgeschrieben habe, aber es soll irgendwie funktioniert haben. Das ist auch ganz nett. Also übers Gehirn das zu machen. Was man auch schon gedacht hat, sind die Web-Interfaces. Die benutzen, also das sind quasi Elektronen auf dem Hinterkopf sozusagen. Die heißen, also FEP heißt visuell evozierte Potenziale. Das ist, wenn du eben was siehst, wird eben im visuellen Cortex dann die Potenziale gedingst.
Ja.
Und da setzen die Teile an, was die für Probleme haben. Da habe ich mir jetzt was aufgeschrieben, aber das war jetzt diese Art von Interfaces. Ich habe es vorhin mal erwähnt, es gibt ja so, man kann sagen, welche die, wo man an die entsprechenden Sachen denkt, so links und rechts. Dieser Typ von Interface, der arbeitet so, dass man zum Beispiel Neonröhren oder LEDs hat, die flackern oder ein Schachbrettmuster oder sowas, das aufblitzt und diese krassen Bilder, die von außen ins Gehirn quasi geschossen werden sozusagen, die kann man registrieren und darauf kann man dann, das ist mir ehrlich gesagt jetzt im spontan so freiem Reden nicht ganz klar, verändern und drauf reagieren.
Ja, halt spezifische Reaktionen auf das Bild.
Ja, genau.
Dann hast du ein bestimmtes Potenzialmuster und sagst dann, das kommt von dem Geblinke dann.
Du hast doch was erzählt von so einem Buchstabenrauschenflack. Ach, das war das P300, nicht wahr?
Ja, das war das
P300-Interface. Magst du mal kurz erzählen, wie man das da gelöst hat? Daran kommt, hast also,
da, weiß, da weiß ich auch nicht viel mehr, als dass du einen Buchstaben, als dass du quasi ein Schachbrett mit Buchstaben hattest, die wild in unterschiedlichen Farben geflackert haben. Und du darüber dann auch diesen visuellen Reiz hattest, der dann irgendwie feststellbar war.
Ja.
Weil es eine überraschende.
Vielleicht war das der Buchstabe war, den du haben wolltest oder sowas. Mhm. Was ich gesehen habe, war ein Video von einem BCI, ich weiß aber dummerweise nicht mehr welches. Ich glaube, das war das von den Berlinern vom Fraunhofer Institut. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, da müsste ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall werde ich das Video dann in den Links verlinken. Da hat man zum Beispiel gesehen, wie verschiedene, man hatte Buchstaben im Kreis genannt oder Buchstabengruppen, so von A bis D und von E bis F, was man eben haben wollte. Und im Sekundentakt sind die aufgeploppt. Klick, 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 Klick und dann die Gruppe, die man haben wollte, da hat man sich dann ganz stark konzentriert und eben dieses Signal produziert. Das braucht dann erst noch Training. Ich habe ein paar Zeiten aufgeschrieben, wie lange die brauchen. Und dann wusste eben der Computer, jetzt ist dieses Signal, jetzt ist dieses Signal eingetreten, jetzt nehme ich diese Gruppe. Und dann kamen die nächsten Buchstaben in der Gruppe, so lange, bis du eben da dann diesen Buchstaben ausgewählt hattest. Geschwindigkeiten von diesen Interfaces, die jetzt so da arbeiten, was hatte ich denn? Also ich habe eine Quelle gefunden, die ist schon eine Weile her, das war auch so 2000 im Dreh rum. Ich habe dummerweise hier so viele Zettel, deshalb weiß ich nicht mehr genau, welches BC-Interface das war. Da hatte man, ja genau, richtig, das war Februar 2004 an der Uni Graz. Da hat man ein Training mehrere Monate gemacht und dann konnte man einen Buchstabe pro Minute am Bildschirm auswählen. Genau, und das war es dann. Weil wie das gearbeitet hat, das war ein Event-Related Synchronization. Das war mit dem somatosensorischen Kortex. Also ich nehme an, das werden diese Mühwellen oder der Mührhythmus gewesen sein. Aber da möchte ich jetzt auch nicht meine Hand für ins Feuer legen. Von 2006 habe ich auch noch eine Zeit, die sieht schon sehr viel besser aus. Da war ein Sonderstand auf der CeBIT 2006. Die CeBIT war schon. Ja, nehme ich an. Sonst hätte ich diese Nachricht nicht. Der hieß Mensch-Technik-Interaktion. Das war eben von diesem Fraunhofer-Institut für Rechenarchitektur und Softwaretechnik, also FIRST. Die hatten eine Einstellphase von 30 Minuten und konnten dann Pong spielen mit einer Reaktionszeit von 40 Millisekunden. Wie schnell das bei Buchstaben ist, weiß ich nicht. Kann ich so nicht sagen.
Aber das System ist ganz gut, weil es ist, also für den Nutzer auch, weil es zu den Systemen gehört, wo nicht eben der Mensch sich auf den Computer einstellen muss und dann seine Signale trainieren oder sowas, sondern das ist eins dieser Systeme, das dann wirklich mit der Vorstellung arbeitet, die ich dann auch am Computer habe. Das heißt, ich stelle mir vor, das Pong-Paddle soll sich nach oben oder nach unten bewegen und dann macht er das auch. Und die haben, soweit ich weiß, ein neuronales Netz auf ihrem Computer laufen, ein künstliches, das dann lernt, sich an die Signale des Gehirns der bestimmten Benutzer anzupassen. Es ist also echt geschickt gemacht von denen. Und da gab es auch Berichte da gab es auch Berichte von Benutzern dieses Systems, die dann meinten, eben kurze Zeit nach diesen 30 Minuten Training war es für sie schon völlig natürlich, jetzt den Cursor oder das Pong-Paddle zu steuern. Und die haben erzählt, dass sich das angefühlt hat, als würden sie eine Gliedmaße bewegen.
Ich kenne das. Also mir ist das zu Hause mal passiert. Da bin ich morgens aufgestanden, wollte E-Mail checken, starte meinen Browser und dann tut sich nichts. Und ich war anfangs verwirrt, warum sich das Mail-Programm halt nicht startet. Und dann habe ich eben gecheckt, dass da gar keine Tastatur auf meinem Tisch war und ich gar nicht die Adresse eingeben konnte. Ich rufe per Webmail ab. Genau, und da habe ich auch nur versucht, allein durch meine Gedankenkraft irgendwie meine Seite aufzurufen. Aber es ging relativ schnell, bis ich kapiert habe, dass das noch nicht so weit ist und dass ich immer noch die Tastatur dazu brauche.
Aber das hört sich schon erstaunlich an. Also auch wenn die erzählen, dass das dann eben ein ganz natürliches Gefühl ist. Ich habe ein Interview gelesen mit einem Projektleiter oder so von diesem Berliner Interface, also von dem Fraunhofer-Institut eben. Und der erzählte mal, dass auch ein Mitarbeiter von denen ein Interview gegeben hat am Telefon. Und erst 5 Minuten nach diesem Telefongespräch gemerkt hat, dass er immer noch über dieses Interface mit seinem Gehirn gerade Computer spielt. Weil es so ein natürliches Gefühl war. Der meinte, das sei also wie, wenn man beim Zeitunglesen mal so eben nach der Kaffeetasse greift und trotzdem nicht aufhört, diesen Artikel zu lesen.
Also mir gelingt das nicht so. Ich bin Single-Tasking-User. Ich kann nichts dafür. Die Computer konnten nur Single-Tasking, was ich verändert hat. Na gut, egal. Wurscht. Ja, genau. Die Frage, ob Pong-Spielen ein sinnvoller Ansatz ist, um so einen Aufwand zu betreiben, meinetwegen. Ja,
ohne jeden Vorbehalt.
Ich habe, was mich persönlich sehr beeindruckt hatte von diesen Interfaces, war auch mal ein sinnvoller Einsatz, und zwar von ganz gelähmten Menschen. So diese Locked-In-Syndrom, du bist komplett gelähmt und kannst dich nicht äußern. Da gibt es auch verschiedene Interfaces, zum Beispiel so einen kleinen Joystick, das ist so eine Zahnschiene, so ein Zungenjoystick ist das. Mhm. Den kannst du in den Mund nehmen und dann kannst du mit der Zunge so einen Joystick bedienen, um dann einen Cursor am Computer auszuwählen. So wie bei den ThinkPads zum Beispiel, ja. diese Pads, also diese Knubbel da, sowas auch zum Draufbeißen oder mit Kopfschütteln oder
das,
sowas.
Das wird in der Chirurgie auch verwendet, so ein Ding. Das hat der Arzt quasi als dritte Hand, hat der auch noch ein Operationswerk. Ich habe mal jemanden gekannt, der hatte im Genickbereich eine Bandscheibe durch, ich glaube, Motorradunfall kaputt. Und die mussten ihm das machen und der hatte das auch als dritte Hand, der Chirurg, der ihm dann da die künstliche eingesetzt hat, auch über Mund gesteuert, so ein Gerät noch.
Ah, nicht schlecht. So, für sowas wäre PCI gar nicht schlecht. Naja, was mich so unheimlich beeindruckt hatte, war, da gab es eben einen, der hatte eben dieses Locked-In-Syndrom, der konnte sich nicht mehr äußern und man hat bei ihm dann eine invasive Form von dem EAG an den Kopf angebracht, also quasi Elektroden auf das Gehirn aufgesetzt, durch die Schädeldecke durch. Und der hat dann eben ein bisschen Training, einen Brief geschrieben an die Außenwelt sozusagen. Und das war schon ein beeindruckendes Gefühl von jemandem, der halt in seinem Körper gefangen ist, aber sich dennoch äußern kann. Und an dem Brief hat er sich halt eben von Leuten bedankt und eben die Schwester, dass sie halt ihm halt doch irgendwie immer wieder schafft zu motivieren und so. Das ist eigentlich ein sehr schöner Brief, den zu lesen, auch wenn er nur kurz ist. Also der ist ungefähr so lang wie eine SMS. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel Zeichen hat er für 16 Stunden gebraucht. Schon ein bisschen länger. Aber okay, wir reden so viel. Spiel ein bisschen Musik und danach sollten wir noch mal erzählen, was eigentlich so möglich ist. Das habe ich jetzt irgendwie ganz, ganz vergessen gehabt. Der Benny hat da ein bisschen recherchiert, so von den 70ern an bis eben jetzt, was man so rumgebastelt hat mit Gehirninterfaces. Also jetzt nicht nur welche Typen, sondern was es alles gibt. Da sind auch teilweise auch oder größtenteils auch invasive Verfahren dabei. Genau, und dann, ja, ich spiele erstmal Musik und überlegen wir uns, was wir als nächstes machen. Okay, das nächste Lied ist Jack Featherman and the In Hi-Fi. Ah, ne, genau. Jack Featherman and the In Hi-Fi Music Direction mit dem Lied Acapulco 2000. Diese spontanen Enden, das ist echt fies. Ne, herzlich zurück. Herzlich willkommen zurück bei Dev Radio, dem Chaos im Äther Ulms. Es ist jetzt 14.14 Uhr. Das heißt, wir haben jetzt noch eine Dreiviertelstunde und jetzt ist uns eingefallen, dass wir die ganzen interessanten Sachen, also die richtig interessanten praktischen Sachen vergessen haben zu erwähnen. Deshalb machen wir das jetzt. Und zwar, wie vorhin schon angekündigt, kurz vorhin, eben die netten Sachen, die man so gespielt hat. Das fängt in den 70er Jahren schon an.
Genau, also in den 70er Jahren hat man zum ersten Mal Versuche gemacht, sozusagen an die Signale des Motorkortex von Rhesusaffen zu gelangen. Also Motorkortex ist das bewegungssteuernde Zentrum im Gehirn. Und damals hat es aber hauptsächlich in ziemlich vielen toten Rhesusaffen resultiert, muss man sagen.
Die Experimente sind nicht zum Lachen, meine Herren.
Ja, richtig. Man hat zu Anfang, glaube ich, auch...
Man muss sich an die Regeln halten, sonst macht das keinen Spaß.
Nachtaffen verwendet, die mittlerweile gefährdet sind. Und sind denen auch ziemlich viele Leute aufs Dach gestiegen damals.
Weil die irgendwie bessere ausgeprägte Greifdingsbumse haben und so. Und daher den Menschen ähnlicher sind in dem Kontext und sich besser dazu eignen. Ich habe eine Seite von diesem Äffchen nur angeguckt. Die sind so süß aus, so große, lubschige Augen, kleine Finger. Und so.
Ja, dann mal mit ein paar Nadeln im Kopf.
Ja, naja. Das ist schon... Das hat immer so einen bitteren Nachgeschmack, wenn man dann von diesen Tierversuchen hört. So mal schnell Haustür aufschneiden, ein paar Dinge ins Gehirn reinstecken. Also bei Insekten kann man es ja noch irgendwie... Kann ich es noch irgendwie verkraften. Aber wenn es dann so Kuscheltierchen sind, die man dann da rumschlägt.
Persönlich würde ich sagen, manches Tier, das ich persönlich nicht leiden kann, dürfe dafür herhalten, aber insgesamt ist nicht so.
Zum Beispiel der Hund, der dich damals gebissen hat.
Eine Katzen. Das ist auch das einzige Tier, das ich aus Hass verspeisen würde.
Ah, okay.
Was ich sehr erstaunlich fand, dass schon 1978 zum ersten Mal ein Prototyp vorgestellt wurde, für quasi ein künstliches Auge. Also eine Fernsehkamera an einem Computer angeschlossen und das Signal dann direkt in den visuellen Kortex gespeist. Mit einem Haken an der Sache, ja. 1978 noch. Dieser Mann musste an einen 2 Tonnen IBM Mainframe angeschlossen sein, um Formen und eigentlich so ein paar Formen erkennen zu können und Helligkeitsunterschiede. Aber
das größte und schwerste Auge, das ich jemals gesehen habe.
Aber es funktioniert.
Es funktioniert halbwegs, ja. 78. Also mittlerweile wurde das ganze System verkleinert. sodass das dann in Helmform auch funktionieren kann.
Hast du zufällig noch Erinnerungen, wo oder wer das war?
Das war dieser Donoghue, der ist mittlerweile auch gestorben. Okay. Der hat eine Firma gegründet gehabt, wo er eben genau das, also wo er BCI und solche Neuroprothesen-Geschichten kommerzialisieren wollte. Ja. Und ja, wirklich gelungen ist es ihm nicht, aber immerhin haben sein künstliches Auge dann doch, ich glaube, 20, 30 Leute mittlerweile implantiert. Oder beziehungsweise haben dann halt so eine kleine Kamerabrille und dann Kabel irgendwie hinten.
Ja, richtig, das mit den Implantaten direkt im Augapfel ist relativ problematisch. Es ist zum Beispiel so, dass eben die Kontakte und was da alles so drin ist von der Augapfelflüssigkeit, ich habe vergessen, wie es heißt, eben angegriffen wird und man die Dinger nicht sehr lange im Auge halten kann. Da muss man auch noch irgendwie an besser verträgliche Sachen arbeiten, so mit Kunststoffbeschichten, keine Ahnung was. Auf jeden Fall ist das noch nicht so ausgereift, aber ich greife wieder voraus.
Genau. In den 80er Jahren hat man dann zum ersten Mal von den gemessenen Signalen aus dem Motorkortex von Rhesusaffen also einen mathematischen Zusammenhang herstellen können zwischen den gemessenen Daten und der Bewegungsrichtung von den Gliedmaßen von dem Affen.
Ja, das ist vielleicht während der letzten Stunde nicht so ganz klar rausgekommen, dass die Interpretation der Daten eigentlich schon relativ tricky ist, weil man kriegt einen riesigen Mus. Und es ist nun mal so, dass der Mensch ein proprietäres System ist, dass man halt erstmal durchkommen muss und es ist halt closed source. Und da muss man schon ein bisschen ranbasteln, damit ein Computer überhaupt erstmal die grundlegenden Sachen versteht und auch direkt zuordnen kann. Ja.
Genau. Und Mitte der 90er ging es dann eigentlich los, dass man langsam Erfolge mit diesen Geschichten hatte. Also auch größtenteils invasiv. Ich weiß noch, ich habe gelesen, 1996 hat man in Tübingen dieses TTD entwickelt, das Thought Translation Device. Finde ich einen etwas hochgegriffenen Namen, muss ich sagen. Das wurde auch in den Hinterkopf implantiert. Das waren 96 Elektroden. Und damit konnten dann querschnittgelähmte Leute so einen künstlichen Arm bewegen oder so, aber auch noch sehr... Elektroden, da fängt das Leben an. auch noch halbwegs primitiv, also der konnte mit dem Ding auch schreiben, indem er so ein kleines Bällchen in Richtung von Buchstaben bewegt hat. Also und ich erinnere mich, dass der mal gesagt hat, dass er erstmal monatelang trainieren musste, um überhaupt irgendwie mal einen Buchstaben auf einen Computer zu bringen und selbst dann meinte er, wie er das so schön ausgedrückt, musste er die mentale Konzentration eines Zen-Meisters anwenden, um irgendwie dem Computer, also sich dem Computer verständlich zu machen. Und was jetzt immer mehr versucht wird, ist eben, dass... Das
kriegt mir eigentlich auch immer ja, so, wenn ich vom Computer sitze.
Dieses Gerät ist inzwischen halbwegs kaputt.
Ja, das ist noch so eine Geschichte mit den implantierten Elektroden, hatten wir vorhin ja auch kurz erwähnt. Die fallen dann einfach irgendwann aus.
Ja, ich habe bei dem Kerl, wo ich vorhin erzählt habe, dass der sich nicht mehr bewegen konnte und dann in 16 Stunden da sein Briefle geschrieben hat, bei dem war das nämlich nicht direkt, also ein aufliegende Elektronen auf dem Gehirn, sondern ist mir jetzt vorhin noch eingefallen, da hat man was gemacht, man hat Goldelektronen genommen, die in so einem Glaskörper drin waren und man hat es irgendwie so hingekriegt, dass die Nervenzellen quasi in diesen, ihre Axone direkt in diesen Glaskörper reinwachsen ließen. Das geht oder mit Substraten, so. Das kann man chemisch. Genau, damit man da eine gescheite Verbindung herkriegt. Aber da zum Thema gescheite Verbindung kannst du dann nach unserem kurzen Zeitaufriss, nennt man das? Zeiteinriss? Nee, Zeitabriss. Abriss. Zeitabriss. Ups. Auf, ab, in, über, was ich mir kurz was erzählen.
Genau, eine nette Geschichte noch, was wie ich fand, war, dass 1999 Philip Kennedy, ich weiß jetzt nicht, von welchem Institut oder so der kommt.
Kann man nachgucken.
Kommt auf die Seite, es gibt Links.
Auf Wikipedia war ein Bild dazu, wo man sich da anschauen konnte, wie gut das wurde, was du jetzt gleich sagen wirst.
Genau, danke fürs Vorgreifen, man. Sorry. Und zwar hat er sich einen Spaß draus gemacht, ein paar Elektroden in den Metathalamus von einer Katze reinzustecken. Der Metathalamus, also man kann sich so vorstellen, dass da der größte Teil, 95% oder so in etwa, der Signale der Sehnerven drin landen. die werden dann verteilt, wo sie hinkommen. Also vor dem visuellen Kortex kommen die Signale von unseren Augen und dem Sehnerv damit erstmal in den Metathalamus. Und von, also die Signale hat er da abgegriffen, aufgenommen und...
Zurück zum Thema Katze.
Und hat es dann tatsächlich geschafft, das Bild, das diese Katze zu diesem Zeitpunkt gesehen hatte, wieder zu rekonstruieren. Also man hat es schon, eben diese Bilder...
Man hat das durchaus gesehen, also es hat mich, hat mich echt überrascht. Das englische Wikipedia, Stichwort BCI, glaube ich, da sieht man zwei Bilder, jeweils, insgesamt sind es vier Bilder. Einmal linkes Auge, rechtes Auge, nächstes Bild linkes Auge, rechtes Auge. Die Katze sieht einen Baumast und einen anderen Baumast. Und das, was die Rekonstruktion des Bildes angeht, erkennt man diesen Baumast durchaus. Also es sieht ein bisschen verrauscht aus, jetzt kommt das Telefon, aber es geht schon mal. Und das hat mich schwer beeindruckt. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich... Setz alle eure Kopfhörer auf.
Ja.
Es hat aufgehört zu klingeln. Feigling.
Oh nee. Oh. Ruf wieder an.
Wenn es nichts zum Thema ist, dann ruf doch einfach während des nächsten Liedes an. Das spielen wir auch gleich. Genau, dann wart noch ein bisschen. Okay. Weiter. Affen. Ja. Genau, zum Affen. Du hast erzählt, dass man in den 80ern eine mathematische Zuordnung von den Bewegungen und den Signalen im Motorkortex gemacht hat. Später gab es auch tatsächlich eine Steuerung davon. Man hat da, es war auch ein Rhesusäffchen, glaube ich, Elektroden ins Gehirn reingestopft.
Ferngesteuerte Affen.
Besser, Affen fernsteuern.
Ja.
Nee, Affen fernsteuern, steuern fern.
Affen steuern fern.
Ja, Roboter. Kampfroboter. Nein, die füttern sich selbst mit Roboterarmen.
Abgefahren.
Ja, das haben sie so gemacht, auch eben invasiv Elektroden in den Kopf gestopft. Natürlich gezielt, da ich es jetzt ausgedrückt habe. Und haben den Affen mit einem Joystick einen Roboterarm bedienen lassen. Und haben dabei aufgezeichnet, was da so abgeht und den Computer eben entsprechende Analogien schließen lassen zwischen Roboterarmbewegung und Gehirnaktivitäten. Und dann hat man dem Affen einfach den Joystick weggenommen. Genau, und hat dann nur noch über Gehirnaktivitäten gesteuert. Und das hat funktioniert. Also ich weiß nicht mehr, da war doch was mit Zucchini, sodass der Affe sich mit Zucchini-Stückchen aus dem Glas füttern konnte.
Ja, richtig. Der hat mit dem Roboterarm das Glas gegriffen, hat das aufgeschraubt, hat die kleingeschnittenen Zucchini-Stückchen rausgenommen und sie sich in den Mund gesteckt. Also mit dem Roboterarm.
Hat anschließend den Roboterarm das Glas zertrümmert mit den Scherben freigeschnitten.
Da siehst du mal, wie weit die Faulheit, wie tief die in der menschlichen Ursprünge verankert ist.
Schon evolutiv.
Um nochmal drauf zurückzukommen.
Ja.
Ja.
Nein, er hätte natürlich auch seine echten Arme nehmen können, aber...
Aber er hat es nicht getan.
Er hat es nicht getan.
Genau.
Genau, ein Zwischending, das man vielleicht mal erwähnen sollte, das auch noch gar nicht so lange bei Menschen eingesetzt wird, ist der ECOG oder der ECOG. Das ist der Elektrokortikograph. Das ist im Endeffekt genau das gleiche wie ein EEG, nur misst man nicht auf der Schädeldecke, sondern man bohrt ein kleines Loch in die Schädeldecke und misst auf der Gehirnoberfläche. Aber immer noch nicht, weiß ich nicht, aber nicht im Gehirn. Also es ist genau genommen kein invasives Verfahren, weil es nicht ins Gehirn eingreift, sondern auf der Oberfläche misst. Da spart man sich schlicht und ergreifend einfach ein bisschen von dem Signalrauschen.
Bisschen sehr viel mehr.
Hat dann aber auch wieder den Nachteil, dass man dann eine sehr selektive Gehirnregion dann nur hat. Also es sei denn, man bohrt dann irgendwie 16 Löcher in die Schädeldecke.
Also wenn man mal überlegt, so ein EEG hat zwischen einem Dutzend oder auch mehreren Hunderten
von Elektronen. Das Berlin-Interface vom Fraunhofer-Institut verwendet eine Kappe mit 128 Elektronen.
Genau, um halt ein entsprechend gutes Signal oder differenziertes Signal zu kriegen. Viele Löcher, der Kopf sieht bestimmt aus wie ein Sieb.
Der Open-EEG hat 4.
Genau, okay. Ja, oder der ist modular, den kann man sich erweitern, aber die meisten Ausbaumöglichkeiten beschränken sich also auf 2 bis 4 oder kannst du es theoretisch auch mit so vielen machen, wie du willst, aber dann
wird es sehr umständlich. Also vielleicht doch Tetris.
Mal sehen. Aber es wird auch dementsprechend teurer. Zu diesem ECOG, der wird hauptsächlich verwendet, um Epilepsieherde im Gehirn einzugrenzen. Und wenn diese Leute, die da untersucht werden, diese Dinger eh schon im Gehirn stecken haben, dann werden die gerne mal gefragt, ob sie nicht auch mal irgendwie ein paar Versuche mit BCI machen wollen, wenn sie damit einverstanden sind. Da gibt es ein sehr nettes Video von einem 17-jährigen Jungen im Internet, den Link werden wir auch auf die Seite setzen, der über ein ECOG Space Invaders spielt.
Yeah. Ja, nicht vergessen. Also ich verspreche ja immer sehr viele Links, so setze ich noch rein, aber meistens vergesse ich es dann nach der Sendung immer, was ich reinsetzen wollte. Deshalb schreibe ich mir jetzt extra für euch Space Invaders auf, damit ihr das ja nicht verpasst. Invaders, alles klar. Ich hoffe, ich kann meine Schrift nach der Sendung noch lesen. Was gab's noch? Motocortex-Chip für künstliche Hand. Was ist das?
Ja, das ist im Endeffekt eine Entwicklung, die auch wieder auf diesem Thought-Translation-Device von der Tübinger Uni basiert. Das steckt dann auch da hinten drin. Da geht es eben auch um Steuerung jetzt, also für Menschen mit Locked-In-Syndrom oder Ähnlichem, dass die sich dann mitteilen können und so. Aber da ist dann auch wieder eben die Geschichte mit den Elektronen, die so schnell kaputt gehen. Also das war das Interface, bei dem von den 96 Elektronen nach 6 Monaten rund die Hälfte kaputt war. Also die haben sich dann gewundert, so hey, wir kriegen irgendwie kaum noch Rückmeldung von den Elektronen und naja, die waren dann halt kaputt und dann hast du einen kaputten Chip im Gehirn stecken und hast auch nicht viel davon. Also das ist im Moment noch so ein bisschen der Knackpunkt für diese Hirn-Chip-Geschichten.
Ja, ja. By the way, mir ist auch ein Fehler aufgefallen. Ich habe diese Steuerung von einem Roboterarm, den Rhesusaffen, in die 90er gesetzt, aber das war es dieses Jahr.
Richtig. Ist mir nicht aufgefallen, sonst hätte ich dich verbessert. Nee, das war erst dieses Jahr im Frühjahr.
Ja, wir stellen Links dazu. Kritzel, kritzeln.
Genau.
Was soll ich sagen? Ach ja, was jetzt auch, willst du noch was erzählen? Dann schreib es kurz auf.
Okay, ich wollte eigentlich nur sagen, dass wenn wir schon bei den ganzen invasiven Geschichten sind, kommen wir jetzt dann mal ein bisschen zu den Grundlagen davon.
Aber nachdem wir ein Lied gespielt haben, wir haben jetzt schon eine Viertelstunde geredet. Ich hoffe, ihr könnt uns jetzt noch folgen, so geistig. Ja gut, jetzt ist mir sowieso fast nicht. Ich wollte noch was loswerden und zwar habe ich da nicht mehr genug recherchiert, zwecks plötzlicher Zeitknappheit. Es gibt da einen, dessen Namen steht jetzt irgendwo auf diesem Zettel, verdammt. Der heißt Kevin Warwick, der schien wohl immer wieder mal in den Medien gewesen zu sein. Der ist auch irgendwie auf irgendeiner Uni, irgendein Forscher, ich weiß es nicht, der sich auch mit BCIs beschäftigt und Chips und der hat sich... Was war das? War das 2000? Ich weiß gar nicht mehr. Es ist schon ein paar Jahre her, hat er sich auch einen Chip unter den Arm implantieren lassen, eine Zeit lang. Ist durch die Medien gegangen, war, soweit ich weiß, war es so ein einfacher Transponder. Also der hat die Funktion gehabt, dass wenn er an seinen Computer geht, dass der E-Mail-Programm sich startet oder Türen aufgehen oder sowas. Also das war noch nichts Großartiges. Ich glaube, das hat er Cyborg 1.0 genannt oder sowas. Cyborg 2.0 war auch geplant, allerdings wieder nicht auf dem aktuellen Stand. Und da wollte er auch einen Chip am Arm anbringen, allerdings diesmal direkt mit dem Nervengewebe verbunden und zwar mittels diesen, wie heißen diese, EMA, Elektro, Meas war das, Mikro Elektroden Arrays oder so.
Ja, genau.
So, mit denen kann man relativ viele Zellen, also relativ viele Nerven abgreifen.
Ja.
So ein Chip eben mit so einem Mea, das eben die Bewegung in seiner Hand und Impulse quasi aufnimmt. Was er damit zwecken wollte, habe ich jetzt nicht in Erinnerung. Es gab auch so Gedanken, man könnte ja das, was er aufnimmt, so die Schmerzdinger und Tasteindrücke auch wieder rückspulen, so à la Replay-Attack-mäßig und mal da ein bisschen rumspielen. Wie genau der Stand ist, weiß ich nicht. Aber den Link habe ich mir schon aufgeschrieben. Ich werde ihn dann freistellen, also auf die Seite reinstellen, wenn das soweit ist. Also das ist bisschen populärer, also er zieht das irgendwie populärer auf, aber ist sicher auch sehr interessant. So, jetzt werden wir tatsächlich Musik spielen und zwar The Weird Lovemakers mit Quiet Spillage heißt das, glaube ich. Das wollte ich eigentlich vorher spielen, ich habe es nur verpeilt, deshalb spiele ich es jetzt und los geht's. Willkommen zurück, liebe Zuhörer. So, ich muss noch ein paar Dinge aus dem Chat erzählen, und zwar wegen dem Telefonklingler von vorher. Nein, wir rufen uns nicht selber an mit dem Handy, um den Eindruck zu erwecken, die Sendung wäre live oder sowas in der Art.
Aber wir finden uns trotzdem selber total gut.
Ja, außerdem haben wir es gar nicht nötig, mit dem Handy anzurufen. Immerhin haben wir zwei Telefone und könnten mit dem einen das andere anrufen. Die Telefonnummer vom zweiten Telefon habe ich noch nie genannt, weil die irgendwie keiner weiß, glaube ich. Die steht nirgends, aber ich werde es eines Tages herausfinden, dann können wir immer zwei Nummern durchsagen.
Für keine Anrufe reicht
auf ein Telefon. Für Konferenzen oder so. Aber das Telefon klingelt schon wieder. Bin mal gespannt, ob diesmal zweimal klingelt. Nein. Okay, also wer das letzte Mal einmal geklingelt hat, das war, wer war das, Salazar oder so ähnlich, der wollte nur checken, wie groß Latenz. Ja, wie groß die Latenz vom Stream ist. Böse. Ihr dürft uns nicht mehr aus dem Konzept bringen. Das schildert nur Zeit.
Konzept?
Ja.
Ach so.
Oh. Konzept. Konzept ist ein gutes Stichwort. Und zwar hat Benni schon gemeint, dass wir jetzt mal ein bisschen zur Grundlagenforschung gehen, wie man mal von EEGs abgesehen eher invasiv mit dem Gehirn kommunizieren oder mit Nerven generell kommunizieren kann, so wie Neurotransplantate und so weiter.
Es klingt zwar immer.
Okay, jetzt gehen wir mal ran. Ah, Def Radio, hallo?
Ach komm, echt.
Na gut, okay. Via Neuroplantate. Genau, der Julian hat so diesen Neurochips irgendwie so eine Projektarbeit gemacht vor langer Zeit. Aber da der thematisch dann super hier zu dieser Sendung passt, haben wir ihn auch gleich mal eingeladen, um wiederzugeben, was er weiß. Und damit wir eben nicht direkt an sein Gehirn ran müssen, kann er es uns jetzt sagen.
Dann sage ich das mal. Ja, ich neige dazu, manchmal zu behaupten, ich kenne mich aus. Habe ich getan, deswegen bin ich jetzt hier.
Ja, selber schuld.
Selbst schuld. Grundlegend geht es darum, ich habe mich hauptsächlich mit einem Projekt von, wie heißt der denn ganz, Professor Dr. Peter Frommherz von der Membran- und Neurophysik, Max-Planck-Institut für Biochemie München.
Also wenn man da im Internet mal googelt, findet man eine ganze Menge.
Ja, da gibt es ein paar Veröffentlichungen.
Da gibt es von Dreisat oder sowas, da gibt es so eine Reihe.
Stimmt, es gab eine Sendung, ZDF-Doku-Kanal kam sogar auch mal, gerade als wir Projektarbeit fertig hatten, kam dann eine Doku über diesen.
Genau, da gibt es einige Sachen, was der da gepasst hat. Okay, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Genau. Und dieser Mann forscht daran, also seine Vorstellung ist auch quasi heute noch mit Monitor und Tastatur, aber er möchte auch, dass man sich das lieber direkt anschließen kann. Grundlegend. Also das ist auch so eine Vereinfachungs... Ich möchte ihm keine Faulheit unterstellen, aber...
Wieso? Ist doch gut.
Vereinfachung von diesen Interfacing-Geschichten. Und der forscht an den Grundlagen. Der hat also Neuronen auf Halbleiterchips aufgepflanzt und versucht und auch geschafft, ein Signal vom Chip ins Neuron zu spielen und vom Neuron in den Chip ein Signal aufzunehmen und auch vom Chip in ein Neuron, in ein anderes Neuron wieder in den Chip.
Okay, also eine sehr enge Kommunikation.
Ja.
Wie läuft das mit den Neurons? Wie werden die am Leben gehalten? Weißt du da irgendwas?
Die Neuronen grundsätzlich, ich weiß gar nicht, ob das Medium ist, in den Veröffentlichungen ist die Rede davon, dass sie in einer Saline, also in einer physiologischen Salzlösung, sich befinden. Das haben wir hier irgendwo. Etwa 100 Millimolare Natriumchloridlösung, also Kochsalz, Kaliumchlorid. In Natriumchlorid leben die und in den Zellen ist Kaliumchlorid. Und so wird auch der elektronische Reiz erzeugt. Weil die Zellen von einer isolierenden Membran umgeben sind und der Reiz besteht quasi darin, dass sie Ionenkanäle haben und Ionen aufnehmen und verzögert Ionen wieder abgeben und dadurch ein Membranpotenzial entsteht.
Das ist übrigens ganz, wenn ich hier nochmal einhaken darf, ich hoffe, es stört dich nicht, wenn ich dich ständig unterbreche.
Nein.
Das ist das Grundprinzip, Grundproblem bei Chips und Nervenzellen. Beide arbeiten zwar mit Strom, kann man sagen, unsere Chips arbeiten aber mit Elektronen. Also man hat dann Kupfer oder Silizium oder Halbleiter Elemente und so ein Zeug, während das Gehirn einfach mit Ionen arbeitet. Und da wüsste ich nicht, dass man da so eine direkte Übersetzung machen kann. Aber gut, erzähl weiter.
Ja, und das ist auch das erste Problem ist, dass die Nervenzelle nicht direkt an dem Chip verbunden werden kann. Und der Chip auch noch mit einer thermischen Siliziumdioxid, also ein Siliziumchip, überzogen mit einer thermischen Siliziumdioxidschicht, weil sonst die Saline für den Chip schädlich wäre und auch sonst über frei werdende Ströme eventuell die Zelle geschädigt werden könnte.
Also nochmal eine Isolatorschicht einfach.
Genau, weil die Zelle hat ja quasi ihre Membran als zur Isolation und der Chip hat diese Siliziumschicht. Siliziumdioxidschicht. Und das Potenzial von der Zelle überträgt sich auf die Lösung auf dieser Linie. Ich komme jetzt hier ganz durcheinander mit meinen vielen Blättern.
Ja, ich kenne das Problem. Ja. Ich habe auch hier ganz, ganz viel ausgedruckt und viel konkrete Zahlen mir aufgeschrieben, aber dummerweise habe ich das Ganze nicht strukturiert und die Zettel nicht mal nummeriert.
Ich kann ja mal vorlesen.
Ja, warum nicht?
Okay, also wie funktioniert Signalübertragung in beide Richtungen? Vom Neuron zum Silizium. Während eines Aktionspotentials fließt ionischer und kapazitiver Strom durch die Membran der Kontaktregion. Der Gesamtstrom muss sich durch den Widerstand der Elektrolytschicht, also das ist zwischen Zelle und Chip, quälen und erzeugt dort eine Spannung. Diese beeinflusst die elektronische Bandstruktur des Halbleiters im Kontaktbereich. Liegt dort ein Feldeffekttransistor mit Source und Drain und metallfreiem Gate-Oxid, spielt die Spannung die Rolle einer Gate-Spannung und verändert den Source-Drain-Strom.
Ah, die Feldeffekttransistor.
Genau so funktioniert das. Also das sind in der thermischen Schicht sind die offenen Transistoren und die können ein Potential dann messen.
Okay,
was also von der Zelle ausgeht.
Das Praktische bei den Feldeffekttransistoren war, dass nicht wirklich Ströme fließen müssen, sondern es einfach reicht, wenn eine Spannung angelegt wird, wenn ich mich recht erinnere. Das ist schon irgendwie ein bisschen länger her. Was mir noch nicht so ganz klar geworden ist, vielleicht kannst du das noch besser erzählen, wie entstehen die Spannungen von Zelle auf Chip? Also die Zelle stößt Ionen aus und das fließt durch die, ist dann noch eine zusätzliche Membran, wo dann ein Potential aufgebaut wird zwischen Chip und Zelle, oder das war noch nicht so?
Glaube ich, eigentlich eher eine chemische Sache soweit, weil dadurch, dass in der Zelle quasi die positive Ladung verstärkt wird, entsteht ja außen dann eine negative Ladung.
Okay.
Also von das ist ja dann, ich weiß auch nicht, eine Änderung vom energetischen Potenzial von der Saline quasi. Wenn die Zelle da Natriumionen rausnimmt, ändert sich ja das Potenzial von der Saline.
Relativ, egal. Anscheinend funktioniert es, sonst wird es nicht gemacht.
Oder beziehungsweise wenn die dann wieder Ionen ausstößt.
Wie, ich hab gelesen, dass der, jetzt habe ich seinen Namen
vergessen. Frommherz.
Danke. Frommherz mit einem M. Dass der solche Dinger hergestellt hat, allerdings um die gescheit hinzukriegen, hat er sich irgendwie mit der Industrie zusammengetan, in dem Fall mit Infineon.
Ja, das ist das Neueste. Also ich kenne das alte Modell und das Neue habe ich auch mal gehört. Das alte Modell bestand darin, dass er versucht hat, Netzwerke von Neuronen so auf dem Chip anzubringen, wie er das haben wollte. 5 Stück im Kreis beispielsweise, hat dazu Schlammschneckenneuronen genommen, weil die wohl recht gut zu handhaben sind. Problem war, durch ihre Verästelungen und Auswüchsen haben die sich von den Transistoren entfernt. Oder sich auch die Salineschicht ist zu dick geworden, die haben sich angehoben.
Die Vaseline-Schicht.
Genau. Und dann haben die verschiedene Versuche unternommen, haben das dann mit so ganz kleinen Pflöcken irgendwie auf so wie Zaunpflöcke auf dem Chip befestigt. Und das hat sich nicht wirklich bewähren können und deswegen ist als Alternativmodell jetzt verwirklicht worden ein hochdichter Chip, der einfach überall Transistoren hat und überall ein Signal aufnehmen kann, auf den dann ein hauchdünner Gehirnschnitt aufgebracht wird, also auch Nervenzellen eben. Eine Schicht im Optimalen. Und dieser Chip kann dann einfach wahrnehmen, wann wo ein Potenzial aufkommt.
Und dadurch dann quasi. Und dann
kann man zum Beispiel an einem Neuron ein Potenzial anlegen. Das wird in der Regel dann mit einer feinen Glaspipette reingepiekst und einfach auch Ionenlösung, also Kaliumlösung beispielsweise, K+, injiziert und kann dann schauen, was sich wo tut.
Richtig.
Und dadurch was über die Übertragung zwischen Neuronen lernen.
Ja, dann hat man dann die Möglichkeit, eben ganz gezielt zu schauen, wo was weitergeleitet wird.
Genau.
Soweit ich weiß, war auch das Problem bei diesen Micro-Electrode-Arrays, das Problem, dass man zwar auch relativ viele Sensoren, also relativ viele Elektroden unterbringen konnte, aber dass da die örtliche Zuordnung nicht so ganz funktioniert hat. Man konnte, ich weiß das Problem nicht mehr, nicht genau festlegen, wo was angestochen wird und hat einfach dann teilweise überlagernde Signale und so gekriegt. Und das scheint da besser zu funktionieren. Wie sieht das aus? Welche Rolle spielen dann solche Chips bei den Brain-Computer-Interfaces?
Ja, das ist also die Grundlage von dem ist quasi eine Schnittstelle zu erschaffen. Von Nervenzellen zu elektronischen Daten, sprich Computer. Also das heißt, Wenn das irgendwann mal so richtig funktionieren soll, dann weißt du, für was ist der Reiz bei diesen Neuronen gut, bei dieser Gegend. Nimmst den Reiz in den Chip auf und hast ihn dann im Computer und eventuell eben auch umgekehrt, dass du über den Chip einspeisen kannst, weiß ich nicht, hier eine Bewegung oder was auch immer.
Okay. Ich weiß nicht, wo kommt das Bild her, dass ich da bei der Projektarbeit gesehen habe, dieses Einladungsbild, das war ganz nett.
Das ist das, wo der Mensch zuerst recht schlechtlaunig, das ist.
Super geil.
Und zwar ist das gezeichnet für das 20. Winterseminar Molecules, Memory and Information, Klosters 85. Also das ist schon 20 Jahre alt. Das ist, es ist eine ganz nette Zeichnung, da hat man das Strichmännchen, das ist nur so schnell aufgemalt, wie es schlecht gelaunt am Computer sitzt, in den Monitor guckt und auf die Tastatur drückt und dann nachher angedeutet mit zwei Elektroden am Gehirn an den Computer und recht glücklich lächelt.
Glücklich lächelnd, vor sich hin sabbernd, nun endlich das Space Computer Interface. Das hätte ich gerne als Bild für die heutige Sendung genommen, auf unsere Homepage gesetzt, allerdings hatte ich diesen Zettel dann nicht mehr rechtzeitig und habe auch nicht gemalt und gescannt und sowas.
Ja, wenn ich die
können wir vielleicht noch nachträglich reinsetzen.
Wenn ich die mal irgendwann gemailt bekomme, dann kann ich dir das mal weiterschicken.
Ja, ganz schnucklig, da
können wir es. Oder du kannst auch in der Veröffentlichung später gucken, da ist das ja auch drin. Ja.
Gut.
Aber also zusammenfassend kann man sagen, dieser Chip, auch der jetzt mit Infineon hergestellt wurde, ist jetzt nicht für irgendwelche Schnittstellengeschichten da oder sowas, sondern das ist die Grundlagenforschung, wo man guckt, wie funktioniert das Ganze und wie könnte man sowas mal realisieren, weil die bisherigen Ansätze, diese ganzen BCI-Geschichten, die es jetzt gibt, die unter Umständen auch erstaunliche Resultate erzielen, haben aber alle irgendwo einen Haken.
Also die Begründung von dem Chip ist quasi die Kopplung von den mikroskopischen Bauteilen der Mikroelektronik und der Biologie, sprich von Zelle zur einzelnen Chipstruktur.
Ja. Was mich interessiert ist, interessieren würde, ist, wie die Bioverträglichkeit von diesen Chips ist, aber das wird ja bei denen nicht primär als der Zweck sein, dass die verträglich sind, weil die halt erstmal nur für die Zellen gedacht sind.
Es gab was, dass eben eine Proteinbeschichtung auf den Chip aufgebracht wird, was halt eben gleichzeitig ein Wachstumsfaktor von Nervenzellen ist, dass die dort gut anwachsen.
Entschuldigung.
Und ja, es gibt da lustige Geschichten, eben auch das, was du meintest, dass die Axone in die Elektroden hineinwachsen sollen, weil es wurden auch da in dem Rahmen Experimente unternommen, die zu steuern, die Wachstumsrichtung von den Verästelungen zwischen den Neuronen.
War das auch vom Herz, oder?
Das war auch vom Herz.
Ah, okay, das hatte ich nämlich mal in den Medien gehört, dass man, ich habe gerade erfahren, dass beide Telefone dieselbe Nummer haben im Chat, dass man quasi eine Leiterbahn sozusagen vorgibt und darauf dann das neuronale Gewebe wachsen lassen kann.
Ja. Hier mit UV-Fotolithografie von extrazellulären Matrixproteinen aufgebrachte Bahnen. Und das ist quasi dann der perfekte Wachstumsboden dafür und dann wächst das dort lang. Und da haben die schon zwei Neurone dazu gebracht, direkt zusammenzuwachsen oder auch sich zu verzweigen. Es funktioniert auch noch nicht so toll, aber es ist auch ein sehr interessanter Ansatz.
Okay.
Für ein definiertes Netzwerk.
Also, ich denke jetzt, wo wir auch vorhin so die EEG-basierten BCIs uns angeguckt haben und das jetzt hören, kann man eigentlich schon fast gespannt sein, was die Zukunft zu bringen wird. Die Möglichkeiten, die es da wohl in 50 Jahren, keine Ahnung, da geben wird, klingen mal sehr, sehr spannend. Also teilweise schon zu spannend, wenn man dann.
Also was aktuell ist vom Herrn Frommherz, hätte ich auch gerne. Ich habe leider einen Vortrag von ihm verpasst letzte Woche, weil ich Urlaub hatte. Und was meine Kollegen erzählt haben, der hat auch große Visionen wohl. Seine Einstellung ist grundlegend, man soll bloß nicht die konkrete Problematik aus dem Auge verlieren vor lauter Zukunftsträumereien.
Über die sollten wir vielleicht vorm Ende der Sendung auch nochmal.
Du meinst in 10 Minuten?
Also
in 10 Minuten.
Das Ganze vielleicht nochmal kurz ansprechen, was da in Zukunft eigentlich, also
ich will noch eine
sowohl die positiven als auch die negativen Geschichten, die da, also da gibt es ja auch viele Wissenschaftler, die da ethische Bedenken haben.
Definitiv sind da auch welche dabei, aber das hat man eigentlich ständig, dass mächtige wissenschaftliche Werkzeuge auch mächtige Probleme hinter sich herziehen. Gerade mit, wie hieß es, Augmented Body Functions, bla, so verbesserte Körpersachen, dass man Röntgen sehen kann. Na gut,
das
ist jetzt ein dummes
Beispiel. Das ist halt wieder so ein Schöpfungsproblem.
Ja, richtig. Genau. Was ich noch sage, ich wollte noch eine Zahl bringen bei dem Inferon-Chip. 16.384.
So.
Mhm. Allerdings habe ich vergessen, bei welcher Größe das der Chip war.
Das meinst du, Schnittstellen?
Dichte, es waren, glaube ich, Transistoren ja, auf dem Chip. Aber ich weiß nur also nicht mehr, wie groß der war, aber er war relativ klein. Und es sind relativ viele 16.000. Damit kann man schon ein bisschen was mit Neuronen machen. Genau, im Chat werden gerade die Kritiker als Bremser bezeichnet. Alles Bremser, die Forschung irgendwie zurückhalten. Ja, wenn ihr eine Meinung habt und könnt es innerhalb von 8 Minuten loswerden, könnt ihr anrufen, sobald ich das Telefon wieder auf die Gabel gelegt habe. Dann könnt ihr eure Meinung noch dazugeben. Habt ihr eine einzigartige Chance, euch im Death Radio Archiv zu verewigen?
Ich rufe nachher an.
Ja, genau. ich wollte dich nicht unterbrechen, Benin. Wenn du noch was Spontanes hattest, was du noch loswerden willst mit Problemen.
Wenn dann... Achso, mit Problemen. Naja, ich weiß nicht. Ich denke nur, dass man auf alle Fälle, also wie gesagt, ich säße nicht hier, wenn ich diese Geschichten nicht cool fände. Tetris spielen ist absolutes Ziel von mir.
Absolut.
Aber wenn es dann um diese ganzen Geschichten geht mit, dass man wirklich zumindest, mittlerweile gibt es ja Versuche, wo dann wirklich Tendenzen erkannt werden können, woran Leute denken und so.
Mind Control.
Ja, das ist natürlich ein ganz netter Zusatz zu Tetris. Tetris und richtig. Gedankenkontrolle.
Ja.
Ja, du meinst, das fällt dann mehr. Gar nicht auf, wenn du aufs
Tetris... Ja, oder um 1984 herzugreifen, die Gedankenpolizei, oder war das Fahrenheit? Die Gedankenpolizei?
Gedankenpolizei ist Orwell.
War es Orwell mit der Gedankenpolizei, dass man halt nicht mehr was Falsches denken kann, wenn die Sensoren gut genug sind.
Wobei oder Tetris sowas. Schützt einen davor, weil da gibt es dann nichts zu sehen. Wenn du Tetris spielst, da kann ein Gedankenkontroll, kann man gucken, aber da gibt es dann nichts zu sehen, außer Steinchen, die sich drehen. Und ja.
Das ist schon irgendwie gruselig, so Totalitarismus und so. Dann, wenn man mehr in die Zukunft krabbelt und dann so an Filme wie Matrix zum Beispiel denkt, dass man halt dann komplette Wirklichkeit vorgegaukelt bekommt und hat irgendwie keine Möglichkeit, sich überhaupt noch auf seine Sinne zu verlassen.
Ja.
Ich meine, man kann sich schon so nicht auf seine Sinne zu verlassen, wenn man sich dann überhaupt nicht mehr auf seine Sinne verlassen kann, weil das alles irgendwie generiert wird.
In dieser schnelllebigen Zeit heutzutage ist das auch, weiß man gar nicht mehr, was da überhaupt los ist, was gespielt wird.
Vor allem an Sonntagmorgen wie heute. Ich muss mich jetzt echt nochmal auslassen. Ich frage mich, wie ich überhaupt nur glauben konnte, dass Sonntag 13 Uhr eine prima Sendezeit ist. Sonntag 13 Uhr schlafen normale Menschen noch.
Das ist mir absolut schleierhaft.
Das ist mir super schleierhaft.
Vielleicht warst du betrunken.
Ja, noch betrunken, genau. Na gut, wir wollen ja nicht irgendwie Alkoholkonsum positiv
darstellen in der Sendung.
Auf gar keinen Fall.
Gottes Willen.
Ja. Wie viel Zeit haben wir noch? 5 Minuten. Wir haben noch
richtig.
Ziemlich viel Musik eigentlich. Es ist sehr schade, dass wir nicht gespielt haben.
Wir könnten zum Schluss.
Ich möchte noch das Gruselige hören. War das Gruselige schon?
Nee, das war noch nicht. Das da.
Das Messer-Cups. Messer-Chups?
Ja. Chups-Chups? Ja, ja, ja,
okay. Ja. Messer-Chups. Ich muss erstmal hinspulen, weil ich damit nicht gerechnet hatte. Klack, klack, klack. Okay. Und zwar ist das. Wo kommt Messer-Chups her? Ist das auch dieser russische Netlabel?
Die sind nicht von einem russischen Netlabel, die kommen aber aus Russland. Was ich per Zufall gesehen habe, die spielen im Übrigen am Dienstag im Atomic Café in München.
Okay.
Nur nebenbei erwähnt, ich muss jetzt hier keine Werbung machen.
Also Messer-Chups, Atomic Café in München. Morgen, oder was war das?
Dienstag,
okay.
Soll ich auch noch ein Konzert bekannt geben?
Wenn du magst, hast du jetzt die Möglichkeit dazu.
Ja, in München in der Monofaktur spielen morgen Abend die Spitz. Tolle Band aus Amerika.
Das Ende verpasst? Okay. Jetzt sind wir schon am Ende. Wir haben jetzt noch 2 Minuten, um Neuroprothesen zu sagen und uns verabschieden. Wir haben jetzt ganz vergessen, die Retina-Implantate noch genauer zu erwähnen.
Nein, oder, nicht so toll.
Oder die Cochlea-Implantate, also Innenohrdinger. Immerhin haben schon 100.000 Menschen circa diese Dinger.
Ja,
ganz so unverbreitet sind sie nicht.
Bei tauben Kleinkindern gemacht, bis 2 Jahre können nur noch Experte an der Sprache einen Unterschied hören, ob das jetzt ob die jetzt einen Hörfehler hatten mal oder nicht.
Wobei es auch noch wichtig ist bei den Dingern, dass man überhaupt schon sprechen gelernt hat. Teilweise habe ich gelesen, dass wenn du von Geburt an schon taub bist, dass dann die ganzen vorverarbeitenden Strukturen, die sich nicht geprägt haben, auch nicht vorhanden sind und dass deswegen der Chip auch nicht viel bringt.
Und der kommt wahrscheinlich auf Ursachen an.
Aber danach ist halt noch ein ziemliches Training.
Also wenn das zum Beispiel vom Thyroidhormon her die Taubheit ist, dann ist da nicht mehr viel zu machen. Das ist für die Entwicklung auch zuständig und so weiter und so fort.
Fassen wir uns kurz, Neuroprothesen. So, abgehakt. Nächstes Mal werden wir uns ein bisschen zusammenreißen und den Stoff kürzer fassen, damit wir nicht so einen Zeitknapp bekommen. War schön, dass ihr zugehört habt und dass ihr auch angerufen habt. Wäre auch schön, wenn ihr auf dem Telefon gesprochen hättet, nicht nur das klingeln lassen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Schaltet in 2 Wochen wieder ein, wenn es wieder heißt Def Radio. Verewigt euch im Gästebuch, lädt unsere Folgen runter. Kommt doch, sollte morgen der Chaos-Treff sein, nicht wieder irgendwie ein Feiertag oder gesperrte Uni oder ein Chaos-Vortrag, dann kommt doch einfach vorbei, schaut euch das Ganze mal an. Meins ist es nicht. Schaut euch das Ganze an. Wir treffen uns so um 20, halbe Stunde vor 8 im Café Einstein oben in der Uni. Da könnt ihr ein bisschen labern und uns auch mal live kennenlernen. Dann spiele ich jetzt das letzte Lied, das Lied von Okapi und heißt Ba. Tschüss. Und sag auch gleich mal Tschüss, genau. Sobald ich das Lied hingespeichert habe, hingedreht habe. Okay. Wünsche euch viel Spaß mit Ba. Ja.